Zu dem Thema lese ich zwei Bibelstellen aus dem 2. Timotheusbrief, der letzte Brief, den Paulus vor seiner Hinrichtung geschrieben hat, der uns in der Bibel von ihm gegeben ist. 2. Timotheus 1, Vers 15 zunächst. Da schreibt er an Timotheus: Du weißt ja, dass sich von mir alle abgewandt haben, die in der Provinz Asia sind. Unter ihnen auch Phygelius und Hermogenes. Und dann 2. Timotheus 4, von Vers 9 bis 18. Beeile dich bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gezogen. Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Nur Lukas ist bei mir. Nimm Markus zu dir und bring ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. Den Reisemantel, den ich in Troas bei Carbus ließ, bring mit, wenn du kommst, auch die Bücher, besonders die Pergamente. Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr vergelte ihn nach seinen Werten. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht angerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten. Und so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. In den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts, da tobte in Amerika der Unabhängigkeitskrieg. Und mit allen Mitteln versuchten damals die amerikanischen Siedler, sich gegen das britische Imperium zu wehren, das englische Königreich. Und die entscheidende Wende zugunsten Amerikas, die kam dann in der Schlacht von Saratoga zustande. Die Truppen waren eigentlich unterlegen, die aufständischen amerikanischen Truppen. Aber es kam durch das Geschick und durch den Mut von Brigadegeneral Benedict Arnold zu einem unverhofften Sieg der Siedler. Und somit wurde Arnold als Held damals gefeiert. Er hat allerdings auch einen hohen Preis bezahlt. Er hatte eine schwere Verletzung, die ihm Zeit seines Lebens dann zu schaffen machte, bei dieser Schlacht erlitten. Und wegen seinem Einsatz für die amerikanische Sache, für die Unabhängigkeit, hatte Arnold mit einer grenzenlosen Dankbarkeit gerechnet. Mit grenzenloser Anerkennung. Aber es kam dann ganz anders. Durch verschiedene Umstände und Ereignisse fühlte Arnold sich ungerecht behandelt. Er fühlte sich in seiner Ehre verletzt. Und dadurch wurde Benedict Arnold immer einsamer. Und durch diese Einsamkeit wuchs in diesem Mann die Verbitterung. Und so kam es zu dem, was keiner für möglich gehalten hat. Der einst gefeierte Held wurde am 22. September 1780 zum Verräter. Weil er von den Unabhängigkeitskämpfern so sehr enttäuscht war und sich im Stich gelassen fühlte, wechselte er die Fronten und lieferte geheime Pläne an das englische Königreich aus. Wenn wir jetzt die Lebensgeschichte sehen von Benedict Arnold und auf der anderen Seite das Leben des Paulus, dann können wir gewisse Parallelen erkennen, wenn es dann auch zu einem völlig unterschiedlichen Ausgang kommt. Aber gewisse Parallelen sind erkennbar. Warum? Paulus setzte sein Leben und seine Kraft für ein Ziel ein. Es ging ihm nicht um politische Ziele, um ideologische Fragen, wie bei Benedict Arnold. Er hatte einen viel wichtigeren Auftrag. Er verkündigte das Evangelium von Jesus Christus. Und alles war in seinem Leben diesem einen Ziel untergeordnet. Über seinem ganzen Leben stand das Thema Leben zur Ehre Gottes. Es ging ihm einzig und allein darum, klar und deutlich das Evangelium im Gehorsam gegenüber seinem Herrn zu verkündigen, ohne Abstriche. Es ging ihm allein darum, dass Menschen Christus als ihren Retter erkannten und durch ihn Vergebung ihrer Schuld und ein neues Leben bekamen. Und dafür war Paulus bereit, sein eigenes Leben immer wieder aufs Spiel zu setzen. Und wenn wir das Neue Testament lesen, dann können wir feststellen, Folter, Verfolgung, widrigste Umstände konnte Paulus davon nicht abhalten, Christus zu verkündigen. Und wenn dann Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind, dann investierte Paulus seine ganze Kraft, damit sie wirklich in der biblischen Wahrheit verwurzelt wurden. Sein Gebet für die Gläubigen, für die entstandenen Gemeinden, das nahm einen wichtigen Platz in seinem Leben ein. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Das können wir seinen Briefen entnehmen, die er geschrieben hat. Und Paulus lehrte immer wieder die biblische Wahrheit intensiv in den Gemeinden. Er wollte Verirrungen vorbeugen, falschen Lehren vorbeugen. Wenn er Gefahr gesehen hat, hat er sich darum gekümmert und die Wahrheit des Evangeliums herausgestellt. Wenn Gläubige verfolgt wurden, oft sehr schnell nach ihrer Bekehrung, nachdem eine Gemeinde entstanden war, dann tröstete Paulus sie. Dann ermutigte er sie in diesen schweren Umständen. Und wie gut konnte er sie durch sein eigenes Leben und durch sein eigenes Leiden verstehen. Denken wir in diesem Zusammenhang nur an 2. Korinther 11. In diesem Kapitel, da wird uns ein Türspalt geöffnet in das Leben des Paulus und wir bekommen Einblick in seine Leiden um Christi willen. Nicht in irgendwelche Leiden, es geht dort nur um die Leiden um Christi willen. Er konnte sie so gut verstehen. Außerdem ermahnte und ermutigte Paulus die Gläubigen in zahllosen Einzelgesprächen, damit echte Jüngerschaft wachsen konnte. In Bezug auf seine Wirksamkeit in Ephesus konnte er sagen, Apostelgeschichte 20, 31, dass er 3 Jahre lang einen jeglichen Tag und Nacht unter Tränen ermahnt hatte. Jüngerschaft, dass sie weiterkommen im Leben mit Christus. Und Paulus setzte wirklich alles dran, um Mitläufer zu vermeiden, um fromme Schlaffis zu vermeiden. Und es ging ihm darum, dass die Gläubigen nicht nur mit ihren Lippen Christus bekannten, sondern dass ihr ganzes Leben den Herrn Jesus ehrte und verherrlichte. Und es war ihm das Wichtigste, dass das durch den Gehorsam gegenüber Gottes Wort im Leben der Gläubigen sichtbar wurde. Und durch seinen selbstlosen und aufopferungsvollen Einsatz wurden zahlreiche Gemeinden gegründet. Viele Menschen erkannten durch den wohl größten Missionar aller Zeit Jesus als ihren Retter. Und sein Dienst trug maßgeblich zum Wachstum der ersten Gemeinden bei. Er trug dazu bei, dass Menschen wirklich in Christus verwurzelt wurden. Jetzt war Paulus ein älterer Mann geworden. Er hatte ein sehr bewegtes Leben hinter sich, aber auch ein erfülltes Leben in Christus. Und wenn wir jetzt weiterdenken, dann meinen wir, jetzt müsste doch Paulus zu einem gefeierten Mann in den Gemeinden werden. Jetzt, in dieser schweren Situation, da müsste Paulus doch wirklich auf die Unterstützung der Gemeinden zählen zu können, die so viel durch ihn empfangen haben. Aber wenn wir das Ende des 2. Timotheusbriefs lesen, dann war genau das Gegenteil der Fall. Je länger Paulus im Dienst stand, umso mehr stand er allein. Und je älter der Apostel wurde, umso einsamer wurde er. Bei seiner ersten Gefangenschaft in Rom, da hielten noch viele zu ihm. Und aus dieser ersten Gefangenschaft, in der Paulus noch relativ große Freiheit hatte, da schrieb er den Epheserbrief, da schrieb er den Philipperbrief, da schrieb er den Kolosserbrief, den Philemonbrief. Und da sehen wir, wie herzlich er mit vielen Gemeinden nach wie vor verbunden war. Und die Gemeinden, sie standen zu ihm bei dieser ersten Gefangenschaft. Es waren viele, die zu Paulus hielten, die Kontakt zu ihm pflegten. Sie hatten ja auch noch genügend Freiheit. Aber bei seiner zweiten Gefangennahme, die viel, viel widriger war wie die ersten Gefangennahme, sah vieles anders aus. Paulus war jetzt nicht mehr wegen einer jüdischen Streitfrage vor den Kaiser gebracht, sondern er war als römischer Staatsverbrecher gebrandmarkt. Und diesmal hatte er keine Freiheiten mehr. Er saß in einem dunklen, feuchten und stinkenden Kerker, eingekerkert, vermutlich mit anderen Schwerverbrechern. Die Luft war unter Nero für die Gemeinden merklich dünner geworden. Und so stand Paulus am Ende seines Lebens plötzlich allein. Ich habe gesagt, es hat Parallelen, wenn wir diesen Einsatz sehen zu Benedikt Arnold. Aber es kommt ein ganz entscheidender Unterschied. Paulus wurde dadurch nicht verbittert. Warum? Ich möchte zwei Punkte dazu nennen. Der erste Punkt, von Christen enttäuscht. Und danach hat der zweite Punkt, an Christus gebunden. Zunächst der erste Punkt, von Christen enttäuscht. Ich habe gesagt, es ist der letzte Brief, den wir haben von Paulus. Paulus schrieb diesen Brief. Er hatte seine Hinrichtung vor Augen. Wir wissen nicht, wie lange es noch gegangen ist. Waren es Wochen? Waren es noch ein, zwei Monate? Aber er schrieb diesen letzten Brief, die Hinrichtung vor Augen. Und er stand, menschlich gesehen, in einer auswegslosen Situation. Wir haben in Kapitel 4 einen Hinweis, dass die Hinrichtung nahe bevorstand. In Vers 5 und 7 spricht Paulus davon, oder 5 bis 7, ich habe den guten Kampf gekämpft. Er wusste, sein Lebenswerk ist praktisch abgeschlossen. Er möchte noch Timotheus etwas mitgeben. In Vers 18 haben wir den zweiten Hinweis, der Herr wird mich von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Er wusste, mein Leben auf dieser Erde neigt sich dem Ende zu. Er hatte nicht mehr viel Zeit. Menschlich gesehen völlig ausweglos. Und nun teilt er dem treuen Timotheus mit, Kapitel 1, 15, die erste Stelle, die wir gelesen haben. Und da lesen wir so leicht drüber weg, dass alle, die in der Provinz Asia sind, sich von ihm abgewandt haben. Wohlgemerkt, Paulus sagt nicht, sie haben sich von Christus abgewandt. Er sagt nicht, sie haben dem Glauben den Rücken gekehrt, sondern von mir haben sie sich abgewandt. Mit anderen Worten, sie gingen auf Distanz zu Paulus. Ich habe gesagt, die Luft wurde dünner. Und manche sahen in Paulus wohl einen engstirnigen Extremisten, als die Luft dünner wurde. Wie er Nachfolge in aller Konsequenz lebte, das war doch nun wirklich nicht nötig gewesen. Und das hat Paulus schon in seinem früheren Dienst erlebt, dass Zweifel laut geworden sind an seiner Motive, an seinem Apostelamt. Vorwürfe gegenüber seinem angeblich kleinkarierten geistlichen Leben. Das können wir beispielsweise dem zweiten Korintherbrief entnehmen. Und wie schmerzlich das für Paulus war, dass die in der Provinz Asia ihn verlassen haben, das wird anhand seines Dienstes deutlich, anhand der Kraft, die er dort investiert hat. Nicht der Kontinent Asien heute, sondern die römische Provinz Asia, zwei verschiedene Dinge. Wo war das Zentrum seines Wirkens in Asia? Das Zentrum seines Wirkens war die Provinzhauptstadt Ephesus gewesen. Und die Gemeinde in Ephesus, möglicherweise schon vorher entstanden, aber war mit, das Evangelium war schon vorher bekannt wohl, aber war mit durch das Wirken des Paulus entstanden. Ephesus war eine Hochburg des Okkultismus. Dort stand der Tempel der Diana, dort standen noch andere Tempel. Und in dieser Stadt erlebte Paulus trotz massivem Widerstand in besonderer Weise das Wirken seines Herrn. Menschen kamen aus der Finsternis ins Licht. Menschen begannen unter Christus ein völlig neues Leben und brachen vollständig mit ihrer dunklen Vergangenheit. Und sie brachten ihre Sünden ans Licht. Sie ließen von dem ganzen okkulten Tingeltangel los, der in Ephesus war. Sie verbrannten öffentlich die Dinge, die damit zusammenhingen, um deutlich zu machen, Christus ist unser Herr, wir gehören ihm, wollen damit nichts mehr zu tun haben. Und wir lesen in Apostelgeschichte 19, Vers 20, so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich als kräftig. Paulus sah in dieser Stadt, wie die Kraft von Gottes Wort die größten Widerstände gebrochen hat. Nicht irgendeine geistliche Kampfführung, nicht ein gar angebliches Gebieten über Dämonen oder anderes, sondern die Kraft von Gottes Wort hat dort die größten Widerstände gebrochen. Und zusammen mit der jungen Gemeinde musste er den Aufstand des Demetrius über sich ergehen lassen. Und da sind sie zusammengewachsen, mit Sicherheit. Und Paulus setzte alles dran, die Gemeinde fest in Gottes Wort zu gründen. Ich habe es zitiert, 3 Jahre einen jeglichen Tag und Nacht unter Tränen ermahnt in Ephesus. Und wie sehr muss ihm die Gemeinde in Ephesus ans Herz gewachsen sein. Als Paulus auf der Rückreise von seiner 3. Missionsreise in Milet war, da ließ er die Ältesten von Ephesus nach Milet rufen. Sie waren ihm so wichtig gewesen. Und er hat sich von ihnen verabschiedet. Er hat ihnen noch einmal in der Abschiedsrede an die Ältesten in Ephesus, Apostelgeschichte 20, in besonderer Weise das Wohl, geistliche Wohl der Gemeinde ans Herz gelegt. Er rief sie auf, wachsam zu sein gegen falsche Lehren, die kamen, falsche Einflüsse, ihr Lehrer. Sie sollten wachsam sein. Sie sollten echte Hirten sein, einen Hirtendienst versehen in Ephesus. Er hat so viel Herzblut in Ephesus investiert, alles daran gesetzt, dass die Gemeinde fest gegründet war. Und dann schrieb er aus seiner ersten Gefangenschaft den Epheserbrief. Und in diesem Brief, da macht er der Gemeinde in einzigartiger Weise ihre Berufung deutlich. Den Reichtum, der ihr in Christus geschenkt war. Und gleichzeitig zeigt Paulus auf, was für praktische Konsequenzen das für die Nachfolge hat. Und nun hatte Paulus selbst Beistand und Ermutigung in seiner schweren Situation nötig. Die, für die er in großer Liebe gesorgt hat, für die er buchstäblich mehrmals den Kopf hingehalten hatte, die menschlich gesehen ein Stück seines Lebenswerk waren, sie unternehmen nichts für ihn in dieser schweren Situation. Schlimmer noch, sie gehen sogar zum großen Teil auf Distanz zu Paulus. Wie muss das Paulus geschmerzt haben? Menschlich gesehen die größtmöglichste Enttäuschung, die es überhaupt geben kann im Dienst für den Herrn. Aber das war noch nicht alles. Die Epheser waren nicht allein. Im 4. Kapitel des 2. Timotheusbriefs, wir haben es gelesen, Vers 10, da berichtet Paulus von Demas, der ihn verlassen hatte. Demas, das war nicht irgendeine Person, die halt mal aufgetaucht ist in der Gemeinde oder bei Paulus, dann war sie eben wieder weg. Demas war ein treuer Mitarbeiter des Paulus gewesen. Demas war während seiner ersten Gefangenschaft bei ihm in Rom. Und sowohl im Kolosserbrief wie auch im Philemonbrief erwähnt Paulus sehr dankbar Demas in seinen Grüßen. Und jetzt erlebt Paulus während seiner 2. Gefangenschaft, dass auch Demas auf Distanz zu ihm gegangen ist. Nicht nur das, hier steht, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen. Anscheinend war Demas die Nachfolge des Paulus zu eng geworden. Schließlich wollte er auch als Christ etwas vom Leben genießen. Thessalonich eine Hafenstadt, die Bo dazu mit ihren zusammenhängenden Vergnügungsmöglichkeiten scheinbar für Demas genau das, was er suchte, was er gern haben wollte. Und so wie Paulus immer nur für Christus lebte, da konnte man ja noch krank werden. Wahrscheinlich hat Demas so gedacht. Er möchte jetzt auch mal was vom Leben haben. Und wieder war Paulus am Ende seines Lebens um eine Enttäuschung reicher gewesen. Ein Mitarbeiter, der sehr nahe stand, verließ ihn, ging geistlich auf Distanz zu ihm. Ganz abgesehen davon, dass Demas damit geistlich gesehen russisches Roulette spielte. Und damit noch nicht genug. Als Paulus der Prozess gemacht wurde, das lesen wir in Kapitel 4, stand ihm keiner bei seiner ersten Verteidigung. Alle verließen ihn. Und hier geht es wohl in erster Linie um die Gemeinde in Rom. Mit wie viel Liebe hatte Paulus an diese Gemeinde den Römerbrief geschrieben? Er hat sie noch nicht persönlich gekannt, aber sie lagen ihm so am Herzen. Und in einmaliger Weise hat er dort das Evangelium dargelegt. Und wir können davon ausgehen, dass er bei der ersten Gefangennahme mit dieser Gemeinde zusammengewachsen ist, noch enger Paulus. Und die Gerichtsverhandlungen waren damals öffentlich gewesen. Es durften an einem Prozess neben Belastungszeugen auch öffentlich Entlastungszeugen auftreten. Aber die schwere Christenverfolgung unter Nero zeichnete sich ab in Rom und deshalb bekamen die Gläubige wohl kalte Füße, wo es um Paulus gegangen ist. Für Paulus auszusagen, da lief man doch nur noch ins offene Messer rein. Der konnte doch selbst bei seinen Verhandlungen nicht den Mund halten. Er musste die Sache immer auf die Spitze treiben vom Evangelium, wenn er sich doch nur etwas zurücknehmen würde. Und so hat auch die Gemeinde in Rom, wenn es um Paulus ging, von Fortissimo auf Piano umgestellt. Und Paulus, der so oft für das Evangelium sein Leben riskiert hatte, für die Gemeinden, der alles gegeben hatte, er war völlig allein bei seiner ersten Verhandlung. Ein Bruder aus der ehemaligen Sowjetunion, er ist inzwischen auch schon beim Herr, ich glaube, er war 8 oder 12 Jahre in Straflager nördlich des Polarkreises. Und er hat dann einmal erzählt, als er im Gerichtsgebäude war, die Gläubigen durften nicht rein, aber als es wieder zum Abtransport ging, da standen sie alle und haben ihm zugewunken und haben gesungen, wie ihn das gestärkt hatte, als er wieder ins Straflager ging. So haben wir Paulus am Ende seines Lebens. Niemand stand mir bei meiner ersten Vernehmung. Der Richtigkeit wegen möchte ich anfügen, es gab doch noch einige wenige, die zu Paulus hielten. Wir haben es gelesen, Krefens ging nach Galatien, nicht weil er auf der Flucht war, Titus nach Dalmatien, nicht weil er auf der Flucht war, sondern im Auftrag des Paulus, um für das Evangelium zu wirken. Und zu diesen wenigen gehörte neben Lukas und Timotheus Markus, Johannes Markus. Wir lesen von ihm in Apostelgeschichte 13, 15, wie er mitging auf die erste Missionsreise und wie er sie verlassen hatte, wie er zu feige war, Paulus und Barnabas. Und dann kam es zu dieser Trennung zwischen Paulus und Barnabas vor der zweiten Missionsreise. Und die Bibel sagt uns nicht, wer ihm recht oder unrecht war. Mit Paulus geht die Apostelgeschichte weiter, weil er das auserwählte Werkzeug war. Die Bibel schweigt darüber. Sie kommentiert es nicht. Sie sagt nur, es gab eine Erbitterung, weil Barnabas sich um den Johannes Markus annahm. Paulus war überzeugt, er war nicht fähig für den Dienst, nicht reif genug. Und jetzt am Ende, als alle davonliefen, hat Paulus den Wunsch, Johannes Markus, dass er zu ihm kommt, weil er ihm nützlich ist zum Dienst. Und da haben wir mitten in diese Geschichte rein das Beispiel, wie Gott einen Versager völlig verändern kann, über all die Jahre der Nachfolge. Er bittet deshalb, dass er zu ihm kommen soll, auch Timotheus. Nun, wenn wir das alles sehen, menschlich wäre das zu verständlich gewesen, wenn Paulus durch diese Enttäuschungen sich in den Schmollwinkel zurückgezogen hätte. Ich kann das so gut verstehen oder könnte es so gut verstehen, wenn er jetzt Vorhaltungen gemacht hätte, wenn er Anschuldigungen gemacht hätte gegenüber den Gemeinden, vom Leder gezogen werde, der treulose Haufen in Ephesus,
Was habe ich da an Kraft investiert, an Herzblut investiert?
Und jetzt ist nichts mehr von ihnen zu sehen, wie nur ein Kondensstreifen.
Oder diese undankbaren Christen in Rom. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, ich habe den Römerbrief geschrieben. Keiner da, der mehr zu mir steht.
Genau das tut Paulus nicht im zweiten Timotheusbrief.
Paulus verharmlost jetzt auch nicht das Verhalten der Gläubigen. Die Sache war ihm zu ernst, nicht wegen seiner Person. Es ging ja um das Evangelium.
Aber er kann in Vers 16 sagen, es werde ihnen nicht zugerechnet.
Und damit wird deutlich, dass Paulus sich trotz diesem emotionalen Super-GAU, der großmöglichsten Enttäuschung, die es überhaupt im Dienst geben konnte, dass er sich von dem Versagen seiner Mitgeschwister nicht verbittern ließ.
Und das hängt jetzt eben nicht mit einem großzügigen Charakter zusammen. Es hat nichts damit zu tun, dass Paulus ein Phlegmatiker war oder sonst irgendwas, sondern jetzt kommen wir zum Geheimnis des unverbitterten Lebens. Und das ist das Zweite, an Christus gebunden. Vor einigen Jahren, inzwischen sind es schon Jahrzehnte, da gab es einen Autoaufkleber, ich war damals noch Kind und Jugendlicher, aber der hat sich mir ganz tief eingeprägt, da stand drauf, Christen enttäuschen, und dann kam der Bindestrich und dahinter, Christus nie, Ausrufezeichen. Jetzt müssen wir zwei Dinge differenzieren, wenn wir diesen Satz gebrauchen. Es ist ein großer Unterschied, ob ich andere Menschen enttäuscht habe und wie ich damit umgehe, oder ob ich von anderen Menschen enttäuscht wurde. Das sind zwei verschiedene Dinge. Wenn ich andere Menschen durch falsche Versprechungen, durch oberflächliche Nachfolge enttäuscht habe, dann bin ich schuldig geworden. Meine Nachlässigkeit gegenüber Menschen kann ihnen sogar den Weg zu Christus verbauen. Und wir sollen für andere Menschen ein Brief Christi sein, den jeder lesen kann. Ein guter Geruch für ihn, schreibt Paulus. Brian Goodwin erzählt von einem jungen Chinesen, der von einem Missionar auf einer christlichen Schule erzogen wurde. Und er bewunderte seinen Lehrer. Und Jahre später hörte er, dass sein Lehrer zurück in die Stadt gekommen wäre. Und er versuchte, ihn zu erreichen in dem Hotel in der Herberge, in der sein Lehrer abgestiegen war. Und als er dorthin wollte, da wurde ihm der Zutritt zu diesem Missionar verweigert. Schlimmer noch, man warf ihn sogar raus aus diesem Hotel, aus dieser Herberge. Möglicherweise hat es der Missionar gar nicht gewusst, aber es waren andere da, die warfen diesen jungen Chinesen raus. Und er ging weg und murmelte im Weggehen, so verhalten sich die Christen also. Und die ganzen Jahre, die Sorge der Aufmerksamkeit, die der Missionar auf ihn verwendet hatte, wurden durch diese große Demütigung zunichte gemacht. Der Name dieses Chinesen war Mao Zedong, der später zu einem der fanatischsten Gegner der Christenheit geworden sind. Ich sage es nochmal, deshalb wird Mao sich für seine eigenen Sünden vor Gott verantworten müssen. Oder hat er schon getan. Er kann sich nicht damit rausreden, die Christen waren so oder so. Er wird für seine eigene Schuld dort stehen. Aber dass wir uns im Klaren sind, wie dramatisch das sein kann, wenn wir Menschen in falscher Weise enttäuschen. Das ist unsere Verantwortung. Es ist aber eine ganz andere Sache, wenn wir von anderen Menschen enttäuscht werden, wie wir dann damit umgehen. Und da können wir jetzt wirklich fragen, warum Paulus angesichts dieser großen Enttäuschung nicht verbittert wurde. Warum blieb er nicht am Ende seines Lebens an dieser so schmerzhaften Erfahrung kleben? Und es gibt nur eine Antwort darauf. Er war mit seinem ganzen Leben allein an Christus gebunden. Christus war sein Leben. Das hat er schon im Philipperbrief bekannt. Paulus hatte seine Identität nicht in sich selbst, in das, was er eigentlich war, ohne dass er den Herrn gekannt hatte, sondern allein in Christus gefunden, in diesem grenzenlosen Reichtum, der ihm durch Christus geschenkt war. Christus lebte in ihm
Und deshalb lebte er nur noch für Christus. Und der Apostel hatte erkannt, in Christus war ihm alles gegeben. Und er war so davor in Beschlag genommen, dass anderes für ihn nicht mehr zählte. Und schon als es Paulus noch gut ging, als er in vielen Gemeinden noch sehr angesehen war und sie zu ihm standen, wird es deutlich, er machte sich damals schon unabhängig von menschlichen Meinungen, ganz gleich, ob das Lob für seinen Dienst war oder ob das Tadel war. Nun, das dürfen wir nicht mit menschlicher Sturheit und Unkorrigierbarkeit verwechseln. Das ist was anderes. Wenn man dann noch sagt, ja, ich stehe vor dem Herrn, dann ist es ganz schlimm. Noch ein frommes Feigenblatt für unsere Charaktersünden. Das war bei Paulus nicht der Fall. Sondern Paulus ging es darum, völlig abhängig vom Herrn zu sein. Ganz gleich, was die anderen dachten. Und gerade im Epheserbrief spricht er ja davon, was wir in Christus alles haben. Was uns in ihm geschenkt ist. Was wir in ihm sind. Und aus diesem Grund bleibt Paulus auch nicht dabei stehen, dass von den anderen bei seiner ersten Verhandlung nichts mehr zu sehen war. Der Herr stand mir bei und stärkte mich. Durch das Versagen seiner Geschwister, durch die größten Enttäuschungen, die damit verbunden waren, da wurde ihm nur noch der Reichtum in Christus größer und die Abhängigkeit von seinem Herrn. Und deshalb erwartete Paulus nichts mehr von Menschen, sondern alles nur noch von Christus. Und es wird deutlich in diesem Vers 18, der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, ich bin mir sicher, auch wenn ich sie alle nicht kenne, dass heute einige hier sitzen, die in der Nachfolge Jesu stehen und die durch sehr schwere Enttäuschungen gegangen sind. Die große Enttäuschungen von anderen Nachfolgern erlebt haben. Und ich weiß, das kann ungeheuer wehtun. Und wie groß ist die Gefahr, dass dann plötzlich eine bittere Wurzel zu wachsen beginnt. Anfangs vielleicht ganz klein im Verborgenen, aber sie fasst Fuß und sie beginnt zu wachsen. Der Herr Jesus lässt solche Enttäuschungen zu in unserem Leben. Ich möchte es anders formulieren. Er lässt solche Enttäuschungen nicht nur zu, sondern er verordnet sie in unser Leben. Ich habe es heute Morgen zitiert. Wir wissen aber, dass denen, die Gott dienen, alle Dinge, aber nur keine Enttäuschungen zum Besten mitwirken. Nein, alle Dinge zum Besten mitwirken. Dadurch sind die Sünden anderer Menschen nicht gerechtfertigt. Da müssen sie selber mit dem Herrn klarkommen. Und trotzdem möchte er äußerst schmerzhafte Erfahrungen und Enttäuschungen zu unserem Besten mitwirken lassen. Nicht nur, dass man so irgendwie damit klarkommt, sondern zu unserem Besten mitwirken lassen. Und jede Enttäuschung ist eine ungeheure Gefahr, aber wenn wir das von der Bibel her sehen, eine ungeheure Chance für uns. Zur Gefahr wird sie dann, wenn ich immer noch etwas von Menschen erwarte und nicht alles von Christus. Wenn wir mehr auf Menschen fixiert sind, wie auf unseren Herrn selbst. Das ist nicht nur eine einmalige Sache, das ist immer wieder neu die Gefahr oder der Fall in der Nachfolge. Oder wenn es in Wirklichkeit um mich selbst geht und nicht um den Herrn geht. Und dann werde ich verbittert. Dann werde ich mit unausgesprochenen oder ausgesprochenen Vorhaltungen aufwarten. Dann werde ich mich in den Schmollwinkel zurückziehen. Dann werde ich die Brocken hinschmeißen. Könnt ihr sehen, was er macht, wo er bleibt und so weiter. Das ist dann alles die Folge davon. Und dann, und das ist das Tragischste an der Sache, dann wird die Enttäuschung mir selbst zum Bremsklotz und zum Fallstrick in der Nachfolge. Dass der Herr mein Leben nicht mehr zu seiner Ehre brauchen kann. Dass es keine gute Frucht für ihn bringt. Dann bin ich blockiert. Und ich sage das nicht leichtfertig. weil ich weiß, wie schnell das ohne die Gnade Gottes im eigenen Leben der Fall ist. Da sind wir alle gleich durch unser sündiges Wesen. Ganz egal, wie wir nach außen gestrickt sind von unserem Charakter. Da sind wir alle gleich, dass es ganz schnell der Fall sein kann. In Hebräer 12, Vers 14 bis 15 steht, jaget dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Dieser Vers wird sehr oft zitiert, wenn es um Heiligung geht. Und das ist richtig, alles, was mit Heiligung zusammenhängt. Aber sehr oft wird der Textzusammenhang ausgeblendet, indem der Text gesagt wird. Und es geht genau um das, um die bittere Wurzel im Textzusammenhang, die sich so schnell in uns festfrisst. Ich habe gesagt, sie muss nicht einmal sichtbar sein, nach außen, zumindest meinen wir das. Und trotzdem kann unser geistliches Leben dadurch blockiert und lahmgelegt werden. Und das dürfen wir niemals unterschätzen. Und statt Frucht des Geistes wird dann trotz allem frommen Aktivismus die Werke des Fleisches sichtbar. Ganz egal, wie fromm wir das nach außen hin anstreichen. Eine bittere Wurzel wird nicht nur mir selbst zur Last, zum geistlichen Bremsklotz. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt in Vers 15, und durch sie viele verunreinigt werden. Sprich nicht nur von mir selber, sondern viele verunreinigt werden. Andere Nachfolger Jesu werden dadurch blockiert. Sogar das Leben einer ganzen Gemeinde kann dadurch geistlich Schaden nehmen. Der Hebräerbrief spricht von einer bitteren Wurzel. In Jakobus 3, Vers 11, da lesen wir von einer bitteren Quelle. Und damit ist unsere Zunge gemeint. Das ist das Kapitel, in dem es um das Ding geht, mit dem wir alle Mühe haben. Meistens ist die Zunge das Organ, durch das die bittere Wurzel nach außen getragen wird. Es wird zu einer bitteren Quelle und viele werden dadurch verunreinigt. Und wie schnell kann solche Bitterkeit unter Glaubensgeschwister eine feindselige Haltung hervorrufen? Trennung, zerrüttete Beziehungen, nicht wegen irgendwelchen Lehrfragen, sondern wegen menschlichen Enttäuschungen. Und die Gefahr besteht darin, dass ich innerlich verbittert werde und diese zerstörende Kraft völlig unterschätze. Ich habe gesagt, eine Sünde, die nicht so schnell nach außen sichtbar wird. Natürlich, wir brauchen Zeit, um die Dinge geistlich unter die Füße zu bekommen, zu verarbeiten. Und der Herr lässt uns auch Zeit. Muss nicht immer gehen wie klack, dann ist das Licht an, auf dem Schalter. Der Herr lässt uns auch Zeit. Aber wir müssen ganz vorsichtig darauf achten, dass nicht die Bitterkeit in uns Wurzel schlägt und zu fressen beginnt. Ich habe gesagt, Enttäuschungen sind auch eine ganz große Chance. Sie sollen mich noch näher zu Christus führen. Der Herr möchte mir dadurch noch größer und wichtiger werden. Er möchte mich dadurch noch abhängiger von sich machen, unabhängiger von Menschen. Und er möchte, dass ich dadurch lerne, noch mehr aus seiner göttlichen Fülle zu schöpfen. Und vor allem, dass ich brauchbar werde, anderen Nachfolgern in ähnlichen Situationen weiterzuhelfen, geistlich. Und nicht einfach noch Öl ins Feuer kippe. Wie gesagt, bewahrt uns der Herr nicht vor großen Enttäuschungen. Manchmal meinen wir, es ist nicht mehr zu fassen. Wie Gläubige innerhalb der Gemeinde miteinander umgehen. Und das wird es ganz deutlich sehen. Jeder von uns ist ohne die Gnade und Bewahrung unseres Herrn voll und ganz dazu fähig. Für die, welche solche Enttäuschungen erleben, kann sogar sein, dass ihr Glaubensfundament dadurch ins Wanken zu kommen scheint. Aber eins ist mir bei Enttäuschungen immer klarer geworden. Christus möchte uns dadurch abhängiger von sich machen. Er möchte, dass wir nichts mehr von Menschen erwarten, sondern wirklich alles von ihm. Und ich hoffe, dass er damit auch in meinem Leben zu seinem Ziel kommt. dass ich ihn nicht daran hindere, dass der Reichtum in ihm nur noch größer wird mit jeder Bedeutung, mit jeder Enttäuschung. Die Bedeutung, die er hat. Und das gibt dann die Kraft, die Geschwister trotz allen Enttäuschungen mit derselben Liebe zu lieben, mit welcher der Herr uns liebt und trägt. Und die wir nicht in uns selbst haben, die wir nur durch ihn haben. Wie oft haben wir schon andere enttäuscht? Wie oft haben wir den Herrn enttäuscht? In einer Art und Weise, die andere vielleicht gar nicht wissen. Und er liebt uns immer noch. Und wenn ich diesen Punkt habe, dann kann ich dem Herrn für manche Enttäuschungen sogar im Rückblick danken. Ich sage im Rückblick. Durch ein Tränental gehen und im Rückblick wird es zu einem Quellwort, wie es im Psalm 84 steht. Wer meint, dass er als Nachfolger Jesus selbst mit Enttäuschungen fertig werden kann, der irrt sich ganz gewaltig. Entweder ich werde dann verbittert und versinke im Selbstmitleid, oder ich begegne mit den anderen nur noch mit so einem cremigen Hollywood-Grinsen. Und in Wirklichkeit, in der Hosentasche öffnet sich das Messer, wie man so schön sagt, oder ist die geballte Faust. Nur indem ich abhängiger von Christus werde und er für mich an Bedeutung gewinnt, werden die größten Enttäuschungen zum Segen. Und durch Enttäuschungen verbittert zu werden, in Selbstmitleid zu versinken, ist deshalb so schlimm, weil sich dadurch zwischen Christus und mir Schuld schiebt. Ein geistlicher Bremsklotz. Ich lese nochmal Hebräer 12, 15 und achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost. Bitterkeit ist immer eine Folge vom Mangel an der Gnade Gottes. Was meine ich damit? Sie hängt mit Selbstgerechtigkeit zusammen. Sie hängt mit fehlender Selbsterkenntnis zusammen. Sie hängt mit fehlender Erkenntnis der Gnade zusammen, dass Gnade wirklich nur unverdient ist und ich selbst überhaupt nichts dazu beitragen kann. In Matthäus 18 steht das Gleichnis vom Schalksknecht, der von seinem König eine unbezahlbare Schuld erlassen bekam. Und wie kleinlich und zimperlich sprang er dann mit seinem Mitknecht um, der ihm dagegen einen lächerlichen Betrag schuldete, als er ihn getroffen hatte. Vergessen wir nicht die noch viel größere Gnade Gottes über unserem Leben, die noch viel eine größere Schuld zudeckt, wie die, mit der uns andere Gläubige oder Menschen enttäuscht haben, schuldig geworden sind an uns. Noch etwas, vergeben heißt nicht vergessen. Ich habe diesen Unsinn früher auch gepredigt. Ich habe es gut gemeint. Ich weiß noch sehr gut, wie ich in Predigten gesagt habe, vergeben heißt vergessen. Das stimmt nicht. Warum? Der Herr kann uns in seiner Gnade schenken, dass wir schwere Enttäuschungen mit der Zeit vergessen. Das kann er wirklich schenken. Aber jetzt kommt ein ganz entscheidender Unterschied von uns zur Festplatte. Bei uns gibt es keine Taste Delete, die man drücken kann und dann ist alles weg. Dann beginnt wieder alles von vorne. Das geht nicht. Was heißt Vergebung dann? Vergebung heißt nicht mehr zurechnen. Auch dann, wenn die Erinnerung hochkommt, wenn sie wieder in mir Raum gewinnen will, dass ich das dem anderen nicht mehr zurechne. Nein, Herr, darüber ist deine Gnade, auch wenn ich erinnert werde. Und ich möchte ihn mit der Liebe lieben, mit der du mich geliebt hast. Das Wort für Vergebung kann im Grundtext mit entlassen wiedergegeben werden. Das ist genau dieser Sachverhalt. Ich entlasse jemand. Auch wenn ich erinnert werde, ich habe ihn vergeben. Oder wegschicken. Oder zurücklassen. Oder loslassen. Wenn ich anderen Vorhaltungen mache, bin ich nicht bereit zu vergeben. Und Verbitterung kann nur gelöst werden, wenn ich bereit bin, im Namen des Herrn durch die Kraft seiner Gnade zu vergeben. Und anderen wirklich vergeben können nur Menschen, die selbst aus der unfassbaren Gnade Gottes leben. Vergeben heißt, ich rechne die Schuld nicht mehr zu. Genau das tut Paulus, nachdem er das alles Timotheus gesagt hat. es werde ihnen nicht zugerechnet. Und das war nicht so eine fromme Floskel, die man drüber gießt, dass die eigene Bitterkeit wieder entschuldigt wird. Nein, das war seine Herzenshaltung. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Wer nicht vergeben will, der wird bei den Enttäuschungen stehen bleiben. Der wird mit Sicherheit auch nicht erleben, dass Christus ihm größer wird. Und dass er noch mehr lernt, aus seiner Gnade und seiner Fülle zu leben. Paulus erlebte, wie er von Glaubensgeschwister bitterlichst enttäuscht wurde. Aber er blieb nicht dabei stehen. Alles, was er war, hatte er allein Christus zu verdanken. Alles hatte er allein in Christus gefunden. Und deshalb war er nur noch abhängig von ihm. Ich möchte mit diesem Satz schließen. Christen enttäuschen, aber Christus enttäuscht nie.